Radio Salü, die Martina Straßenshow.
Wieder ein Podcast-Tag. Ich freue mich, dass ihr bei mir seid und ich freue mich auf die nächste Zeit, die wir hier zusammen haben. Es wird ein super schöner Podcast werden. Da bin ich mir ganz sicher. Ich starte auch direkt mit dem Buch der Woche. Das ist ein Thriller, der mich echt bewegt hat. Also ihr wisst ja, ich bin ein großer Thriller-Leser und ich lese sowieso sehr, sehr viel. Aber dieses Buch war wirklich meine Überraschung des Halbjahres, würde ich sagen. Kommt von C.J. Tudor. Schneewittchen schläft, ist bei Goldmann erschienen und es geht um ein Kind, das verschwindet. Und alleine das ist schon Horror pur, aber das, was Gabe erlebt auf der Suche nach seiner Tochter, das übertrifft alles, was man sich vorstellen kann. Gabe befindet sich auf dem Nachhauseweg von der Arbeit, als er plötzlich ein Mädchen in einem fremden Auto auf dem Rücksitz sieht. Die formt mit den Lippen das Wort Daddy. Und Gabe ist überzeugt davon, dass es seine 5-jährige Tochter Izzy ist. Er wird sie nie mehr wiedersehen. 3 Jahre verbringt Gabe seine Tage und Nächte damit, die Autobahn abzufahren, besessen von der Hoffnung, sein Kind zu finden. Auch Fran und ihre Tochter Alice sind unterwegs auf den Straßen Englands. Aber sie sind nicht auf der Suche, sie sind auf der Flucht. Denn Fran kennt die Wahrheit. Sie weiß, was damals mit Izzy geschah. Und sie weiß auch, was ihre Verfolger tun werden, wenn Alice und sie ihnen in die Hände fallen. Die ersten Sätze. Sie schläft. Ein blasses Mädchen in einem weißen Zimmer. Sie ist umstellt von Maschinen. Mechanische Wächter, die das schlafende Mädchen am Ufer der Lebenden halten und verhindern, dass es ins offene Wasser gezogen wird, den dunklen Ozean. Das unausgesetzte Piepen und die mühsamen Atemgeräusche des Mädchens sind hier das einzige Wiegenlied. Früher einmal hat sie Musik geliebt, sang sogar selbst, spielte Instrumente. Alles empfand sie als Musik, Vögel, Bäume, das Meer. In einer Ecke des Zimmers steht ein kleiner Flügel. Der Tastendeckel ist hochgeklappt, die Tasten sind staubbedeckt. Oben auf dem Flügel liegt eine große Muschel. Das rosa schimmernde Innere gleicht einem menschlichen Ohr. Die Maschinen piepsen und surren. Die Muschel zittert leise. Plötzlich ertönt ein hartes Ziss. Irgendwo fällt ein weiteres Mädchen. Das ist echt gigantisch gut, kann ich nur sagen. Ein bisschen gruselig, ein bisschen mystisch, aber eindeutig ein Thriller. Und C.J. Tudor hat gezeigt, dass sie nach dem Kreidemann und Lieblingskind noch mehr im Köcher hat. Super spannend, müsst ihr lesen. Schneewittchen schläft von C.J. Tudor, bei Goldmann erschienen, und zwar als Paperback und als E-Book. Diese Woche habe ich 2 Frauen gehört, die waren so unterwegs auf dem Spielplatz in unserem kleinen Ort, und ich habe die so im Vorbeigehen gehört, weil ich mit meiner Tochter da mit dem Fahrrad lang bin. Da sagte die eine zur anderen, ja, ich bin ja im Grunde auch alleinerziehend. Mein Mann ist ja kaum da. Das habe ich jetzt in letzter Zeit schon ganz oft gehört, dieses ich bin ja im Grunde auch alleinerziehend. Dann habe ich mir gedacht, Freunde, nein, seid ihr nicht. Ihr seid nicht alleinerziehend. Ihr seid zu zweit. Egal, ob der Mann oft da ist oder weniger oft. Alleinerziehend ist eine ganz andere Nummer. Und weil mich das so ein bisschen gefuchst hat und weil mich das auch so ein bisschen ärgert, dass man das in letzter Zeit so oft hört, mit dem ich bin ja eigentlich auch alleinerziehend, habe ich mal Post von Martina geschrieben, und zwar an die alleinerziehenden Eltern. Liebe alleinerziehenden Eltern, ich habe so einen Respekt vor euch, denn das, was ihr leistet, ist echt enorm. Alleinerziehend zu sein, das heißt, einer macht alles. Und ich kann mir das nur schwer vorstellen. Und auch wenn ich bei uns zu Hause wohl den Löwenanteil an der Erziehung unserer Tochter mache, ist es trotzdem so, dass ein Partner da ist. Jemand, der einen entlasten kann. Das ist bei euch nicht so. Alle großen Entscheidungen liegen bei euch. Da kann es um noch so banale Dinge gehen wie Hausaufgaben, Treffen organisieren, Haushalt, Arzttermine, Brotdosen, Trösten und Sommerferien. Es kann aber auch um so wichtige Entscheidungen gehen wie Impfungen, Schulwechsel, Ausbildung oder Berufswahl. Es ist niemand da, der noch schnell was aus dem Supermarkt mitbringen kann oder sich ans Bett des kranken Kindes setzt und eine Geschichte vorliest, während man selbst mit einer Erkältung auf dem Sofa liegt. Es gibt keinen, der Existenzängste entschärft oder eben auch Geld in die Haushaltskasse einfließen lässt, der Verantwortung übernimmt, der mitdenkt und der entlastet. In Vollzeit müsst ihr nach 8 Stunden Job abends noch den Haushalt und die Wäsche machen. Ihr müsst an die Schulaufführung denken und den Sand für den Wellensittich. Und es gibt niemand, der einspringen kann. Im besten Fall habt ihr ein Netzwerk aus anderen Eltern, Verwandten oder Freunden. Aber eure Sorgen teilt niemand. Und wenn ihr abends erschöpft im Bett liegt und nicht einschlafen könnt, weil ihr euch Sorgen darüber macht, was die Zukunft bringt für euch und euer Kind, dann ist niemand da. Da hilft auch kein Yogakurs oder autogenes Training von der Volkshochschule, weil das eben noch für zusätzlichen Stress sorgt. Denn in der Zeit, in der ihr auf der Matte tief ein- und ausatmet, muss ja jemand auf den Nachwuchs aufpassen. Dazu kommt dann oft noch der Trennungsstress, die Absprachen mit dem anderen Elternteil, die nicht immer leicht sind, weil sie nicht auf sachlicher, sondern auf emotionaler Ebene laufen. Was ich euch heute sagen möchte ist, dass ihr einen großartigen Job macht, dass ihr fantastische Eltern seid, auch wenn mal was schiefläuft, und dass ihr stolz auf eure Kinder gucken könnt, die ihr eben alleine großzieht. Klopft euch ab und zu mal auf die Schulter und lobt euch dafür, was ihr tagtäglich leistet. Eure Kinder sind wahrscheinlich noch zu jung, um das anzuerkennen, aber ich tue es und viele andere tun es auch. Ich wünsche euch, dass ihr Zeit zum Genießen findet und schicke euch liebste Grüße, eure Martina. Das ist sowieso so, finde ich ja, dass wir uns viel zu wenig auch mal selber loben können. Also ich kann das ganz schlecht. Ich kann ganz schlecht sagen, boah, das hast du toll gemacht. Das können die meisten Leute auch nicht, also die meisten anderen Leute, sondern wir warten immer auf das Lob von anderen, das dann meistens gar nicht oder zu spät oder anders kommt, als man es sich vorgestellt hat. Und gerade in einem Alter, wo man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass die Eltern noch da sind, um einem ein ganz ehrliches Lob auszusprechen, in dem Alter und auch sonst ist es wichtig, dass man das selber tut. Dass man ab und zu mal selber sagt, das hast du jetzt gut gemacht. Ich weiß, ist schwer. Kann ich auch nicht wirklich gut. Es gibt eine Frau, und damit bin ich bei der Promi-Welt, die diese Woche ganz offen über ihr Leben gesprochen hat und über ihre Krankheit. Sängerin Billie Eilish hat über ihr Tourette-Syndrom gesprochen. Durch ihren Erfolg steht sie immer stark im Rampenlicht und das ist mit dieser Krankheit nicht immer leicht. Seitdem sie 11 Jahre alt ist, kämpft Billie mit diesen Ticks und sie hat erzählt, dass sie es sogar mag, wenn man sie darauf anspricht. Es fällt ihr mit den Jahren immer leichter, darüber zu reden. Was sie extrem stört, sind Menschen, die über sie lachen, wenn sie diese Anfälle hat, weil sie denken, dass Billie ein bisschen herumalbern würde. Sie sagt, ich bin nicht albern, ich habe eine Krankheit, die mich selbst oft verwirrt und mit der ich jeden Tag meines Lebens verbringen muss. Das Tourette-Syndrom ist eine neuropsychiatrische Krankheit, die sich in sogenannten Ticks äußert. Das sind meistens spontane Bewegungen oder Laute oder Wortäußerungen, die ohne den Willen des Betroffenen zustande kommen. Und ich finde es toll, dass Billie Eilish so offen damit umgeht. Sängerin Christina Perry erwartet wieder ein Baby. Sie musste in den letzten Jahren viele Schicksalsschläge einstecken. Im Januar 2020 erlitt sie eine Fehlgeburt und war 6 Monate später wieder schwanger. Aber Tochter Rosie kam tot zur Welt. Das war eine ganz dunkle Zeit für Christina. Und jetzt allerdings schimmert ein Regenbogen und sie schreibt bei Insta, Rosie hat uns eine kleine Tochter und Camilla eine kleine Schwester geschickt. Wir sind sehr aufgeregt, aber versuchen uns jeden Tag für die Freude in uns zu entscheiden. Das ist mal ein schöner Satz, oder? Alles Gute, Christina. Ich bin sicher, dass du bald ein gesundes kleines Mädchen im Arm halten wirst. Schauspielerin Reese Witherspoon ist durch und durch ein Familienmensch und stolze Mama von 3 Kids. Ihr ältester Sohn Deacon wächst mehr und mehr zu einem jungen Mann heran und zelebrierte gerade seinen Schulabschluss. Dafür warf er sich beim Abschlussball mächtig in Schale mit dunklem Anzug und pinker Blume im Knopfloch. Reese war super stolz auf ihn und hat auch ausgeplaudert, dass er nicht in ihre Fußstapfen treten möchte, sondern lieber Musik machen will. Ich bin sicher, dass wir von diesem Kerl noch was hören werden. Und als ich diese Geschichte vom Abschlussball und der Rose im Knopfloch gelesen habe, da musste ich an meinen Tanzstundenabschlussball denken. Und da ist, das verrate ich euch jetzt, der Super-GAU passiert, der dir als Mädchen passieren kann, wenn du in eine Tanzschule gehst. Also damals noch, ne? Da großer Tanzstundenball und dein Tanzpartner kam dann und brachte dir einen Strauß Rosen oder einen Strauß Blumen mit, den du dann entweder anstecken konntest oder einfach eine Vase auf den Tisch stellen konntest. Nun, mein Tanzpartner war so schon ganz oft bei diesen Tanzstundenbällen gewesen, weil es waren ja immer mehr Mädchen als Jungen da in meiner Generation und da wurde der eben öfter mal gebucht sozusagen und der hatte absolut keinen Bock, schon wieder Geld für einen Strauß Blumen auszugeben. Das heißt, alle bekamen Blumen, bloß ich nicht. Das war so frustrierend. Ehrlich, die Tanzschule war nicht blöd, die hatte vorgesorgt und so ein paar Ersatzsträuße hingestellt, falls einer der Jungs den Strauß vergisst oder eben wie mein Tanzpartner einfach keinen mitgebracht hat. Ich war so sauer auf den Typen. Ich habe den ganzen Abend nicht mit dem gesprochen und dann lieber mit meinem Papa Shiba getanzt, so nannte mein Vater das, der konnte nämlich eigentlich nicht wirklich tanzen. Grausame Geschichte, oder? Die fiel mir ein, als ich von der Blume im Knopfloch vom Sohn von Reese Witherspoon gelesen habe. Da musst du auch mal so um die Ecke denken. Ich habe jetzt einen wahnsinnig guten Tipp für euch für eine Netflix-Serie. Das ist eine Thriller-Serie, die so spannend und hochgradig besetzt ist, dass sie mich echt beeindruckt hat. Anatomie eines Skandals heißt die und die zeigt uns, wie unterschiedlich Menschen die Wahrheit verstehen. Da ist Sophie Whitehouse und die könnte ja die Affäre ihres Mannes vielleicht noch verkraften. War ja nur Sex, beteuert James, der Mitglied des britischen Parlaments ist und enger Vertrauter des Premierministers. Aber dann beschuldigt die Frau, mit der James angeblich einvernehmlichen Sex hatte, ihn der Vergewaltigung. Das Verfahren lässt die Familie förmlich zerbröseln. Sophie fragt sich, ob sie ihren Mann wirklich kennt. In Rückblenden wird die Geschichte des Paares erzählt und langsam kommt man dahinter, dass nicht so ist, wie es scheint. Die Serie ist gnadenlos gut besetzt. Sienna Miller spielt die betrogene Frau ganz abgeklärt und souverän. Besonders pikant ist, dass Sienna ja etwas ganz Ähnliches mitgemacht hat. 2005 löste sie die Verlobung mit Schauspieler Judd Law, nachdem herausgekommen war, dass er sie mit der Nanny der Kinder betrogen hatte. Rupert Friend, den kennen wir aus Homeland, spielt James Whitehouse und zwar so gekonnt, fies und arrogant mit einer ganz großen Portion Ekel, dass es wirklich gut ist. Und dann ist da noch die kühle, fast beklemmend beherrschte Anwältin Kate, ganz großartig gespielt von Michelle Dockery und die kennt ihr als Mary Talbot in Downton Abbey. Auch wunderbar gespielt. Alles in allem ist das eine Mega-Thriller-Serie. Schlussendlich kommt man nämlich immer wieder auf die Wahrheit zurück und darauf, wie unterschiedlich sie ausgelegt werden kann. Anatomie eines Skandals läuft als erste Staffel bei Netflix und ich kann's nur empfehlen. Sorgt für schlaflose Nächte, aber in einer guten Variation. Womit wir jetzt eine gnadenlos gute Überleitung zum Gast der Woche haben. Diese Frau sorgt nämlich auch für gute Nächte, also für Nächte mit viel Schlaf. Wir kennen das alle, da liegst du abends im Bett und drehst dich von einer Seite zur anderen und dein Kopf fährt Karussell. Ein Gedanke und noch ein Gedanke und der gibt den nächsten Gedanken und man kommt irgendwie nicht raus aus diesem Strudel und dann kannst du schlafen, dann schlussendlich wirklich vergessen. Mein Gast der Woche ist Anke Precht und die kennt sich mit diesem Thema richtig gut aus. Anke Precht ist Psychologin und Hypnotherapeutin und mit ihr möchte ich heute genau darüber sprechen, denn sie hat ein wunderschönes Buch zu dem Thema geschrieben. Federleichte Gedanken gegen das Kopfkarussell in der Nacht heißt das und ist bei Gräfe und Unser erschienen. Herzlich willkommen in der Martina Stratenshow, liebe Frau Precht.
Hallo Frau Straten.
Gedanken führen zu anderen Gedanken und die führen wieder zu Gedanken und man hat so nachts das Gefühl, dass man sich im Kreis dreht. Warum helfen dagegen Geschichten?
Geschichten helfen erstens deshalb dagegen, weil sie die Gedanken in neue Gleise bringen. Diese Gedankenspiralen, die wir selber im Kopf haben, die drehen sich ja meistens immer in die gleiche Richtung, meistens auch nach unten. Und wenn wir uns von der Geschichte einfangen lassen, dann wenden sich nicht nur die Gedanken, sondern auch die Gefühle anderen Richtungen zu und wir werden aus diesen Spiralen rausgeholt.
Was sind das denn für Geschichten in Ihrem Buch? Woher kommen die?
Es sind ganz unterschiedliche Geschichten. Einige werden immer wieder von Hypnotherapeuten zu therapeutischen Zwecken erzählt. Wenn zum Beispiel Menschen zu viel Stress haben, wenn sie Ängste haben, wenn sie Selbstzweifel haben, wenn sie sich selber nicht mögen oder zu viel von sich erwarten. Es gibt Geschichten, die ich irgendwann mal erfunden habe, meistens zusammen mit einer Patientin oder einem Patienten, weil es ein Thema gab, was eine Geschichte gebraucht hat. Dann ist eine Geschichte im Buch, die eigentlich ein Märchen ist, nämlich Dornröschen, aber neu erzählt. Mhm. Das heißt, es sind Geschichten, die kommen aus allen Richtungen, aber die haben im Endeffekt immer so einen heilsamen Impuls mit drin, der dann in die Nacht hineinwirken darf.
Und diese Geschichten helfen dann dabei, uns zu entlasten, also den Kopf frei zu machen, oder?
Genau, richtig. Nicht alle Geschichten sofort, deshalb gibt es eine Kombination aus Geschichten und kleinen Psycho-Hacks im Buch. Mhm. Also auch so kleine Techniken, die man abends direkt vorm Einschlafen machen kann. Aber die Geschichten wirken langfristig und dadurch, dass wir sie direkt vorm Schlafen lesen, wirken sie in die Nacht rein, färben vielleicht auch die Träume ein bisschen und ermöglichen da heilsame Entwicklungen.
Frau Brecht, Sie sagen, dass die Geschichten in Ihrem Buch manchmal dazu führen, dass man sich sofort entlastet fühlt. Wie geht das? Was machen diese Geschichten?
Die Geschichten sind in Hypnosesprache erzählt. Und wenn wir mit Hypnose arbeiten, achten wir darauf, dass wir die Sprache benutzen, die das Unterbewusstsein versteht. Bewusstsein denkt in der Sprachlogik. Wenn ich dem erzähle, du bist satt, dann weiß das Bewusstsein, das heißt das Gleiche wie du hast keinen Hunger. Das Unterbewusste versteht aber in Bildern. Und die Formulierung, du hast keinen Hunger, würde ein Bild von Hunger hervorrufen, weil es nicht ja kein Bild gibt. Das heißt, je nachdem, wie wir Worte wählen und wie wir sie kombinieren, entstehen im Inneren ganz andere Bilder. Wenn wir jetzt wissen, jemand hat einen riesen Rucksack auf dem Rücken, also so gefühlt Gedanken und Sorgen und alles Mögliche, dann können wir bestimmte Bilder in die Sprache reinpacken oder in Geschichten hineinbauen, die dabei helfen, die unbewusste Ebene dazu ermutigen, diesen Rucksack zu leeren oder abzulegen. Und genau diesen Fokus haben die Geschichten.
Das
also entlasten oder Dinge anders sehen oder anders einschätzen oder vielleicht auch anders auf Dinge schauen, als wir es mit dem bewussten Verstand machen würden.
Das ist total interessant, diese Sprache der Hypnose, von der Sie jetzt eben erzählt haben, weil man das ja eigentlich auch mit sich machen kann. Also im Alltag, wenn ich mir jetzt vorstelle, aber ja, wie mache ich das, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt keine Lust zu arbeiten?
Ich habe keine Lust zu arbeiten.
Zum Beispiel. Ich sage, Sie haben jetzt keine Lust zum Arbeiten.
Ja, ja.
Die Formulierung ist ja schon, ne?
Die ist super, weil da haben Sie die Arbeit drin und Sie haben die Lust drin. Ja, von daher haben Sie alles richtig formuliert. Wenn Sie sagen würden, boah, die Arbeit kotzt mich an, dann entstehen andere Bilder. Da sollten Sie aufpassen. Wenn Sie sagen würden, hey, ich weiß gar nicht, ob ich mich heute auf die Arbeit freuen soll, ja, dann haben Sie eine Formulierung, die eine Möglichkeit eröffnet, anstatt zu sagen, boah, du musst da jetzt hin, jetzt freu dich mal drauf. Mhm. Also da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man die Dinge ganz geschmeidig einfügen kann, wenn man innerlich Widerstand hat. Das macht Spaß.
Aber es ist total spannend, finde ich, weil man kann sich dabei selber sozusagen in die richtige Richtung drücken, ohne dass man sich verbiegt, weil das...
So ist es. Ne? Ja, 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 natürlich, weil wenn Sie sich sagen, oh, war die Steuererklärung, die macht heute richtig Freude, ja, dann sagt Ihr inneres, boah, ja,
du spinnst doch.
Jemand blöder.
Also in Ihrem Buch ist ja jedes einzelne Kapitel hat einen anderen Schwerpunkt. Was sind das für welche? Sagen Sie uns mal ein paar Beispiele.
Naja, wenn wir das Märchen von Dornröschen quasi reloaded uns anschauen, geht es um die Frage der Selbstbestimmung. Traue ich mich, mein Leben so zu leben, wie ich das selbst gerne möchte? Und da gibt es eine sehr, sehr große Ermutigung. Wenn wir uns die Geschichte mit der kleinen Palme anschauen, die trägt eine sehr schwere Last. Und bei der Geschichte geht es darum, ein bisschen mit dem zu versöhnen, was man nicht verändern kann im eigenen Leben. Weil manchmal trägt man Päckchen, die man einfach tragen muss. Mhm. Da geht kein Weg dran vorbei. Und anstatt daran zu verzweifeln, lädt die Geschichte ein, das Potenzial an Wachstum zu entdecken. Und zwar gar nicht bewusst und rational und absichtlich, sondern im Gefühl, was die Last vielleicht auch beinhaltet. Dann haben wir Geschichten, die mit Loslassen zu tun haben. Der alte Baum ist so eine Geschichte, ja, der Sorge hat und sich ganz steif macht, weil er sich vom Sturm fürchtet und weiß, er kann ihn brechen und verletzen. Das heißt auch so diese diese Bereitschaft, sich Veränderungen anzuvertrauen, die im Leben kommen, mit dem Alter, mit verschiedenen Veränderungen in der Umgebung. Und so haben wir so die ganz, ganz großen Themen eigentlich für jeden Menschen betreffend. Und mit dieser Distanz zwischen, wie sollte das Leben sein und wie ist mein Leben wirklich? Und ja, oft so ein bisschen...
Es ist viel Platz dazwischen, ne?
Definitiv, ja. Also bei Ihnen, bei mir, wahrscheinlich bei jedem Hörer, ja. Bei jeder Hörerin auch. Also wie kann ich da auch Potenzial draus holen, anstatt daran zu verzweifeln?
Als ich klein war, hat meine Mutter mir jeden Abend im Bett eine Geschichte erzählt. Manchmal hat sie mir vorgelesen, ein anderes Mal hat sie selbst gesprochen. Bei meiner kleinen Tochter tue ich das bis heute und ich erkämpfe mir die Zeit für diese Abende am Bett, weil ich weiß, dass Geschichten dabei helfen, den Tag loszulassen und sanft einzuschlafen. Mein Gast der Woche weiß das auch. Anke Precht ist Psychologin und Hypnotherapeutin. Frau Precht, als Erwachsener hat man ja leider meistens niemanden mehr, der einem im Bett Geschichten erzählt. Also, Sie wissen, welche ich meine. Es gibt vielleicht andere Geschichten, die im Bett erzählt haben, aber ich meine...
Nein, die meinen wir nicht.
Geht das denn genauso gut, wenn man die Geschichten selber liest aus Ihrem Buch?
Nein. Es ist natürlich unglaublich schön, wenn neben dem Bett die Mama sitzt, der Papa oder die Großmutter, die man liebt, und die Geschichten natürlich sehr, sehr persönlich erzählen. Die Geschichten im Buch sind... gleichzeitig auch sehr, sehr persönlich erzählt, also in einer sehr poetischen Sprache und so, dass sie eigentlich direkt ins Herz gehen. Von daher ist es vergleichbar mit dem Unterschied, dass man eben selbst die Seiten umblättern muss und beim Zuhören die Augen noch nicht zumachen kann.
Aber Sie geben mir sicher recht, wenn ich sage, dass es vielleicht gerade bei Kindern, das unterschätzt man oft und manchmal ist das ja auch echt stressig abends. Da willst du eigentlich, dass die Kinder ins Bett gehen, dass sie jetzt schlafen, weil morgen früh aufstehen und so. Aber es ist ja eigentlich wichtig, weil dieses Ritual hilft, glaube ich, wirklich beim Loslassen vom Tag.
Ja, ne? Definitiv. Also einerseits geben Geschichten ja auch so eine gewisse Geborgenheit. Ja, wir fühlen uns aufgehoben, alles ist gut, die Welt ist in Ordnung. Wir wissen, ja, jetzt ist hier irgendwie die Bettdecke schön warm und wir verlieren uns in der Fantasie und in irgendwas, was uns berührt. Dieses Abschalten ist ein ganz wichtiger Schritt und so eine Geschichte ist viel, viel wirksamer, als nochmal kurz alle Messages auf dem Handy zu checken. Das funktioniert in der Regel nicht, im Gegenteil. Also das sollte man ganz weit weglegen. Und das, was Kindern hilft, hilft uns Erwachsenen natürlich auch, weil erstens haben wir alle noch so ein inneres Kind in uns drin und wir sind ja genauso wie kleine Menschen auch erstmal Menschen und wir haben auch viele Dinge im Tag, die uns beschäftigen und vielleicht abends noch umtreiben und irgendwelche Sachen, die noch nicht fertig sind oder Probleme noch nicht gelöst sind und die wir dann ablegen sollten, damit wir gut schlafen können.
Da hilft, habe ich in Ihrem Buch gelernt, zum Beispiel auch Tagebuch schreiben. Aber, und das fand ich ganz toll, dass Sie so schöne Anregungen haben, die man in seinen Alltag einbauen kann. Eine ganz schöne ist die Schale mit den Perlen neben dem Bett oder den Muscheln, mit den 5 Perlen oder Muscheln. Was hat es damit auf sich?
Meistens, wenn man anfängt, abends zu grübeln, also die negative Variante, dann denkt man ja alles, was ungelöst ist, was doof war, an Leute, die irgendwie blöd sich benommen haben und so weiter. Diese Schale hat die Aufgabe, den Fokus auf die wertvollen Momente des Tages zu lenken. Ich nehme diese 5 Muscheln oder die 5 Perlen oder die 5 Murmeln in meine Hand und denk für jede einzelne dieser Muscheln an einen Moment am Tag, der angenehm war, wo ich glücklich war, wo ich mich gefreut habe, wo ich mich vielleicht zu was überwunden habe, was ich lange schon machen wollte. Also ich habe endlich mal mein Bad geputzt, ja, wo ich vielleicht auch stolz auf mich bin. Ich habe was geschafft, das ist jetzt endlich fertig geworden. Wo jemand mir gegenüber super sympathisch war oder mir geholfen hat oder wo ich jemandem einen Gefallen getan habe. Also diese Highlights. Und mit jeder Muschel denke ich an eins, lege die wieder in die Schale zurück und damit mache ich eine Tagesbilanz, die angenehm ist, die schön ist, die mich nochmal an das erinnert, was den Tag gut gemacht hat. Und das hilft meinem Unbewussten zu sagen so, hey, war ganz okay, jetzt kannst du dich ausruhen. Ja, also quasi alles in Ordnung. Und deswegen hilft diese kleine Übung, die ja wirklich nur 2-3 Minuten dauert, dann auch leichter in den Schlaf zu finden.
Was hält uns davon ab, abends einzuschlafen und zu entspannen, Frau Precht? Sind das nicht auch die Medien, mit denen wir uns umgeben? Handy, Fernseher am Bett und so weiter und so fort?
Definitiv. definitiv. Die Dinge, die in den Medien passieren, und es ist jetzt erstmal völlig egal, ob wir Nachrichten hören, Film angucken oder vielleicht noch im Chat schauen, was die ganzen Mädels gerade schreiben oder was unsere Kinder alles tun. Diese Dinge beschäftigen uns natürlich. Wir lenken die Aufmerksamkeit drauf, fangen an, uns Fragen zu stellen, machen uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch Sorgen. Oder die Bilder aus dem Film sind noch aktiv im Kopf. Das hindert daran zu schlafen und es ist total gut und hilfreich, wenn man 2 Stunden vorm Schlafen was anderes macht. Buch liest, mit dem Partner, mit den Kindern spricht, vielleicht zu Hause aufräumt oder Tagebuch schreibt oder ein bisschen meditiert, also ganz viele Dinge, aber nicht dieses sich Informationen oder Konflikten oder irgendwelchen ganz aufregenden Filmen widmen.
Sie sagen in Ihrem Buch, dass wir jeden Tag eine Entscheidung treffen sollen. Warum sind Entscheidungen so wichtig für unser Seelenheil, egal wie klein die auch sein mögen?
Oh, jede Entscheidung, die Sie nicht treffen, Frau Straten, ist eine unerledigte Aufgabe in der Wiedervorlage.
Toll, und die kommt dann abends.
Zwicken Sie wie ein Stein im Schuh. Oh. Die kommen abends natürlich, weil tagsüber schenken Sie denen keine Aufmerksamkeit. Busy sind beschäftigt, sie ärgern sich über den Verkehr, sie machen ihre Sendung. Und abends legen sie sich hin und dann sagt die Entscheidung, hallo, du musst dich um mich kümmern, ich bin da, mach mal. Und wenn es davon einige gibt, kommen sie nicht zur Ruhe. Nicht getroffene Entscheidungen sind Stressfaktoren Nummer 1 neben Konflikten. Und egal wie klein und unwichtig die Entscheidung scheint, die rumort im Unbewussten ständig rum. Wenn Sie also nicht wissen, welche Papierservietten Sie für den Geburtstag auf den Tisch legen sollen, entscheiden Sie das punktfertig aus, egal wie hässlich die Dinger dann sind. Hauptsache, Sie haben die Entscheidung aus dem Kopf.
Sehr gut, das stimmt tatsächlich, da haben Sie vollkommen recht. Es hat mir noch was ganz besonders gut gefallen, und zwar die Sache mit der Herzatmung. Sagen Sie uns noch, was das genau ist.
Ja, das ist eine wunderschöne Atemtechnik, die eigentlich aus dem Anti-Stress-Training kommt. Wir atmen ja die ganze Zeit, sowieso. Und deshalb können wir das wunderschön nutzen, um runterzukommen. Und bei der Herzatmung stellen wir uns vor, dass wir durch unser Herz einatmen. Es geht wunderbar, wenn man im Bett liegt mit geschlossenen Augen. Das heißt, wir atmen frische Luft durchs Herz ein und die verteilt sich im ganzen Körper. Also bringt Frische und Leichtigkeit oder sowas Freies oder Sauberes in den Körper rein. Und beim Ausatmen stellen wir uns dann vor, dass diese verbrauchte Luft durchs Herz wieder ausströmt und aus dem Herzen alles mitnimmt, was da noch so an Gerümpel drin liegt. Ja, das muss man gar nicht näher beschreiben. Das heißt, man lässt eigentlich die Vorstellung für sich arbeiten, stellt sich vor, wie das durchs Herz fliegt, fliegt dort ein Staubkörnchen mit und da ein verwelktes Blatt. Also man arbeitet wirklich während des Atmens mit der Vorstellung, macht das ein paar Minuten. Und der Effekt ist total schön, weil man schon unmittelbar danach in der Regel etwas ruhiger ist. Und wenn man das regelmäßig macht, das heißt jeden Abend vor dem Schlafen, dann spürt man nach 3 bis 4 Wochen den Effekt, dass man sich insgesamt weniger gestresst fühlt, insgesamt weniger belastet fühlt und auch leichter abschalten kann.
Also es war ein wunderschönes Gespräch und viele, viele Anregungen haben wir bekommen. Dafür danken wir schon mal herzlich. Federleichte Gedanken gegen das Kopfkarussell in der Nacht von Anke Precht ist bei Gräfe und Unze erschienen. Ich bedanke mich und ich hoffe, dass wir nochmal sprechen.
Tschüss, Frau Straten. Liebe Grüße ins Saarland.
Tja, das kennt ihr jetzt auch, ne? Also wir wissen jetzt, was wir tun können, wenn wir nachts im Bett liegen und die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Entweder die Tipps wahrnehmen, die Frau Precht uns gerade gesagt hat, oder gleich das ganze Buch lesen. Mir hat's Spaß gemacht. Also ich habe es sehr, sehr genossen. Wo wir bei Lesen sind, ich bin hier schon kurz vor Ende, aber ich hätte es jetzt fast vergessen. Es ist mir in letzter Sekunde eingefallen. Ich habe demnächst wieder eine Lesung und zwar am 2. Juni um 19 Uhr in Bexbach im Kulturbahnhof. Das ist die Gleiszeit. Ich will immer Gleitzeit sagen, das heißt aber Gleiszeit wegen Bahnhof und Züge und so, ne? Also Gleiszeit. Und da lese ich aus Grün-Grün Totenblühen und der Eintritt kostet 8 Euro. Und ich weiß, dass ihr immer wieder fragt, wann ist die nächste Lesung, wann ist die nächste Lesung. Und ich bemühe mich ja auch, die so ein bisschen im Saarland zu verteilen, damit alle irgendwie nicht so weit fahren müssen.
also damit jeder irgendwie in den Genuss kommt, eine erleben zu können. Und jetzt gibt's die nächste am Donnerstag, 2. Juni, 19 Uhr in Bexbach. Tickets gibt es unter veranstaltungen@bexbach.de oder ihr schreibt mich an martina.straten@salü.de. Ich sage euch dann nochmal, wo ihr euch anmelden könnt. Das geht auch telefonisch. Also veranstaltungen@bexbach.de oder mich anschreiben. Ich sage euch dann, wo es die Tickets genau gibt. So, dann habe ich natürlich noch den Spruch der Woche. Der ist großartig, finde ich. Den habe ich sehr gemocht, als ich ihn gelesen habe. Hinter jeder starken, unabhängigen Frau steht ein kleines Mädchen, das gelernt hat, vom Boden aufzustehen und von niemandem abhängig zu sein. Ich finde, das ist ein großartiger Spruch, der gilt übrigens auch für die kleinen Jungs. Ne? Also man könnte auch sagen, hinter jedem unabhängigen Mann steht ein kleiner Junge, der gelernt hat, vom Boden aufzustehen und von niemandem abhängig zu sein. Ich finde, er passt auf alle. Das war's jetzt für mich. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns hoffentlich im nächsten Podcast wieder. Den gibt's ja immer freitags. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den abonniert. Oder wir hören uns in der Martina Straten Show auf Radio Salü samstags von 13 bis 17 Uhr. Und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.